Hier haben wir gesungen und das hat mich bewegt und ich glaube uns alle. Was uns Adams Fall vermacht. Tja, das war bestimmt nicht gerade das Beste. Hat das Lamm zurechtgebracht. Neues Leben ist erwacht. Drum mit Jauchzen singen wir. Ewige Anbetung dir. O du Sieger, lebst in mir und verwandelst für und für alles, was nicht stammt von dir. Welt und Hölle weicht und flieht, wenn sie diesen König sieht. Überwinde dir allein. Ja, mit Jauchzen singen wir. Ewige Anbetung dir. Es gibt Lieder, in denen ist schon ein Teil des Evangeliums enthalten. Und ich glaube, dass wir jetzt fast so weit sind, alles Göttliche als Realität zu glauben und hinzunehmen, als ein Bestandteil unseres geistlichen Daseins. So wie irdisch alles Realität ist und die göttliche Ordnung bestehen bleibt und der Herr selber gesagt hat, vor mir soll bestehen bleiben, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Ernte und so weiter. Er hat die natürlichen Gesetze in die Natur hineingelegt. Und wir merken, es bleibt dabei. So wie Gott es geordnet hat, so bleibt alles. In gleicher Weise müssen wir, und da kommen wir nicht mehr drum rum, glauben, dass die göttlichen Tatsachen für die Gemeinde ein fester Bestandteil der göttlichen Ordnung sind. Und wir sind nicht mehr bereit, uns wegdrängen zu lassen, sondern unseren Stand einzunehmen auf dem Siegesboden von Golgatha in der Überzeugung, dass Gott alles wohlgemacht hat. Nicht erst machen wird. Sehr oft passiert es mir und vielleicht anderen auch ab und zu mal, dass wir uns fast zermartern, innerlich quälen lassen. Und wenn man dann stille wird, fragt man sich, woher ein solcher Zustand kommt. Nicht von Gott. Gott hat noch keinen gequält und wird es in Zukunft nicht tun. Das Wort Diabolos, das ja als Teufel übersetzt ist, heißt Durcheinanderwürfler, aber das Wort Dämon heißt tatsächlich Quäler. Jemand, der quält, ist ein Dämon. Und der Herr hat alle befreit, die vom Teufel übel geplagt und gequält wurden, hat die Teufel ausgetrieben. Und die Leute waren danach froh. Aus einer Frau hat der Herr 7 Dämonen ausgetrieben. Man weiß nicht, womit sie gequält worden ist. Aber jeder Dämon verursacht eine Qual. Sei diese Qual im Leibe, sei sie im Geiste, sei sie in der Seele. Jede Qual kommt vom Teufel. Ja. Und deshalb müssen wir innerlich uns dagegen erhebt. Solange wir meinen, dass Gott uns quält, wagen wir ja nicht, dagegen anzugehen. Wir ducken uns, und je mehr wir uns ducken, umso mehr quält der Teufel uns. Nein, ich meine, dazu sind wir nicht da. Wir sind dazu da, Gott im Glauben zu ehren, sein Wort als wahr anzunehmen, und der Teufel hat kein Anrecht an uns. Absolut kein Anrecht an uns. Wir sind durch das Blut des Lammes erlöst und sollten irgendwo quälende Dämonen, anders kann man es nicht bezeichnen. Warum soll man es verschönern? Ihr wisst, in diesem Film, den wir ja alle schon einige Male gesehen haben, da sagt Bruder Branham, die Ärzte geben der Krankheit einen bestimmten Namen. Und dann sagt er, wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, dann will ich es euch sagen. Es ist ein Dämon, der den Krebs verursacht hat, und die Ärzte nennen ihn dann so oder so. Und wir stellen fest, wenn wir dann ein wenig tiefer schauen, ist es der Teufel mit der gesamten Höllenmacht, der die Gläubigen erdrücken, ja vernichten, zu Schanden machen möchte, quälen möchte. Aber dazu sind wir nicht da. Wir wollen Gott verherrlichen. Nicht, dass wir nun sagen, jetzt machen wir dies oder jenes. Nein, wir wollen das, was Gott für uns gemacht hat, als göttliche Tatsache ansehen und die Auswirkung in unserem Leben erwarten. Und sollten wir feststellen, dass der Teufel uns quält, dann brauchen wir gar nicht weit zu gehen, sondern einfach sagen, Satan, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von Nazareth, weiche von mir. Ja, wir müssen uns das einfach angewöhnen, dass wir mitten im Kampf stehen. Und dieser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Fürsten, mit den Gewalten, mit den Mächten, die in der Luft herrschen und die natürlich auch bis herunterkommen. Wichtig ist, dass wir unterscheiden. Und lass es mich noch einmal sagen, ehe ich es vergesse. Alles Quälende kommt von einem Dämon. Nicht von Gott. Nie von Gott. Als unser Herr auf Erden war, hat er immer Teufel ausgetrieben, Kranke geheilt, Sünden vergeben. Es gab keinen Dienst ohne Teufelaustreibung. Und ich frage mich heute und sage es mir sogar direkt, das ist der Punkt, den wir absolut vernachlässigt haben. Menschen wurden nicht fertig und sie sind einer Sache ausgeliefert, können sich selber nicht helfen. Und da muss jemand kommen, der stärker ist als der, der in den betreffenden Menschen ist. Und wie gesagt, das kann sogar Gläubigen passieren. Und dann denken wir an das herrliche Wort. Der in euch ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und das kann man ja mal, ich wollte das Wort ausprobieren, sagen, das passt da nicht ganz her, aber unter Beweis stellen. Immer, wenn der Herr einen Befehl gab, sei es den 12, sei es den 70, ob in Markus 16, wo immer er einen Befehl gab, das Evangelium zu verkündigen, stand fast an erster Stelle. Treibt Teufel aus, heilt Kranke, macht Aussätzige rein und so weiter. Es gehört dazu. Und ich meine, wir wollen Gott nicht nur darum bitten, sondern glauben, dass wir die Vollmacht haben durch die Autorität des Wortes Gottes und durch die Kraft des Namens Jesu Christi, jedem Anrecht Satans den Schlussstrich zu machen. Er ist gemacht, aber durch den Glauben sprechen wir es aus. Und dann gilt es für uns. Erst dann, wenn wir eine Sache mit unseren Lippen aussprechen, die wir von Herzen glauben, wird sie Realität in unserem Leben. Vorher nicht. Vorher ist sie Realität, aber nicht persönliches Erlebnis. Ein persönliches Erlebnis wird es erst dann, wenn wir von Herzen glauben und mit unserem Munde bekennen. Es also aussprechen. Und dann wird Gott zu seinem Wort stehen. Aber lasst uns doch noch aufstehen und beten, dass Gott uns segnen und leiten möchte. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein können. Herr, wenn wir dich je benötigt haben, dann ist es jetzt. Und wir bitten dich, treuer Gott, du wollest noch einmal Himmel und Erde bewegen. Noch einmal deinen Arm ausstrecken. Noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Noch einmal mit uns reden. Noch einmal segnen. Noch einmal retten wie am Anfang. Heilen wie am Anfang. Und mit Heiligem Geist erfüllen. Herr, schenk uns Gnade, nimm alle Furcht, nimm alles, was uns zurückhalten kann, jeden Zweifel, den Klein- oder Unglauben, überschatte uns doch, treuer Gott, mit der Wolke der Herrlichkeit. Herr, breite dich über uns aus, wie mit einem Schirm, dass wir unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen sitzen und sprechen, du bist meine Hilfe und mein Trost. Herr, schenk uns Gnade und Autorität von oben, dass wir Kraft deines Namens aufgrund deines Wortes dem Satan gebieten können, ja müssen. Herr, du hast es uns doch nicht freigestellt. Du hast uns doch geboten, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Kreatur. Du hast geboten, Kranke zu heilen, Aussätzige rein zu machen, Tote zu erwecken und Teufel auszutreiben. Mein Gott, lass den Missionsbefehl im ganzen Umfang am Ende wie am Anfang offenbar werden. Treuer Gott, wir haben die Belehrung weitergegeben, so gut wir es konnten, mit allen Schwächen und Gebrechen. Dennoch bist du stark. Du bist der allmächtige Gott. Und wir haben unter dem Schall deines Wortes gesessen. Geliebter Herr, ich danke dir, dass es nicht vergeblich war. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Herr, nimm alles von mir, jedes Anrecht des Feindes. Treuer Gott, mach mich völlig frei
in meiner Seele, in meinem Geiste, in meinem Leibe. Mach mich völlig frei. Mach uns alle völlig frei vor deinem Angesicht durch die Kraft deines Blutes, deines Geistes und deines Wortes. Herr, wir bitten dich, führe du selbst deinen Dienst aus und gebrauche uns als Werkzeuge, dein Wort auszusprechen. Und wenn es dir gefällt, dann wollest du retten, heilen, befreien, lösen. Treuer Gott, lass uns dich erleben in Wahrheit. Nimm alles Störende, alles, was deinen Geist betrübt.
Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Halleluja. Amen.
Eben an das Ereignis aus dem Johannesevangelium denken, als unser Herr gesprochen hatte und die Antwort von oben kam, dachten die Leute, es habe gedonnert. Und unser Herr sagte, ich habe den Teufel wie einen Blitz aus dem Himmel herabfallen sehen. Und was wissen wir? Was wissen wir? Also bei Gott sind alle Dinge möglich. Einmal muss das soweit sein, dass alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt worden sind. Wir vertrauen doch nicht uns. Wir glauben doch nicht uns. Wir vertrauen Gott. Wir glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und wir sind entschlossen, so zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Und dann wird Gott so bestätigen, wie er damals bestätigt hat. Ihr könnt euch noch an das Wort erinnern, das Paulus geschrieben hat. Ich weiß, an wen ich glaube und auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und bin dessen gewiss, dass er das mir anvertraute Gut bewahren wird bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Heute geht's ja um Gebet für die Versammlungen, die vor uns liegen. Ihr seid euch dessen sicher auch bewusst, in gleicher Weise wie ich, dass Menschen kommen und nicht nur kommen, sondern sie kommen in einer Erwartung. Sie kommen, um Gott zu erleben. Und sicherlich beten schon viele, dass Gott die vor uns liegenden Tage segnet, dass der Himmel über uns geöffnet und der Segen herabströmt. Ein Bruder sagte mir, gerade war Ostern, schon ist Pfingsten und ehe wir uns versehen haben, wird Weihnachten sein. Die Zeit vergeht so schnell wie nie zuvor. Ich meine, das spürt jeder. Das ist nicht nur eine Feststellung alter Leute, sondern das stellt jeder fest. Die Zeit eilt so dahin und keinen Tag können wir zurückholen. Und wir haben nur ein einziges Leben, das wir für den Herrn leben können. Nur diese Zeit, die uns gegeben wurde, für ihn da zu sein. Und das Schönste ist, wenn unser Leben im Dienst Gottes stand. Und damit meine ich jetzt nicht in der Ausführung eines großen Auftrages, sondern dass Gott einen jeden da segnen und zum Segen setzen konnte, wo er sich gerade befindet. Vielleicht sollte das nicht unerwähnt bleiben, Wir haben uns am Sonntag nach dem letzten Gottesdienst mit dem Besuch doch sehr gefreut. Die Frau, soweit ich hörte, kommt wohl aus der katholischen Kirche. Sie hat geweint, sie hat geweint. Und ich hatte schon mit ihr gebeten und wir haben noch miteinander gesprochen und die Tränen liefen herunter. Und wir haben nochmal für sie gebeten. Ein Zeichen, dass der Geist Gottes noch wirkt. Ich glaube an Bekehrungen, die von Herzen kommen und die auch bis in die Augen hineinsteigen. Irgendwo bewegt sich etwas. Und wenn man das so sieht, dann freut man sich mit. Und ich dachte daran, Gott möge uns eine Zeit der Erquickung schenken, eine Zeit des Segens, eine Zeit in der Menschen, vom Geist Gottes unter dem Schall des Wortes erfasst werden. Und wenn wir menschlich urteilen wollen, dann war es kein besonderes Wort der Offenbarung und tiefen Belehrung, aber ein Wort, das zu Herzen ging. Und dafür sind wir dankbar. Ich habe für heute Abend das Wort aus dem Johannesbrief gewählt, beides aus dem 3. und aus dem 4. Kapitel. In 1. Johannes 3 von Vers 13 steht: Wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Lasst mich hier stehen bleiben. Genügt das als Beweis, dass wir aus dem Tode in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben? Jawohl. Wer göttlich lieben kann, der hat die göttliche Liebe, die auf Golgatha offenbar wurde, in seinem Herzen und hat sie erfahren. Also hat Gott die Welt geliebt. Dort am Kreuz, durch das Sterben unseres Herrn, ist dem Tode die Macht genommen worden. Da sind auch wir, du und ich, vom Tode ins Leben hinübergenommen worden durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind mit ihm gekreuzigt worden, als er gekreuzigt wurde. Wir sind mit ihm gestorben, als er starb. Wir sind mit ihm begraben worden, als er begraben wurde. Wir sind mit ihm auferstanden, als er auferstanden ist. Das ist Gottes heiliges Wort. Und wir sind mit ihm in das Himmlische versetzt worden. Auch das sagt uns Gottes Wort. Wenn hier steht, dass wir aus dem Tode ins Leben hinübergegangen sind. Das wissen wir alle, dass unser Herr aus dem Tode herausgekommen ist. Das ist Evangelium und das wissen wir alle. Genauso ist Evangelium und wir sollen es alle wissen, dass auch wir mit ihm aus dem Tode in sein Leben hinübergegangen sind. Und der Beweis, so sagt es hier die Heilige Schrift, liegt darin, weil wir die Brüder lieben. Es ist etwas ganz Gewaltiges, wohl das Größte, das Gott einem Menschen schenken kann. Wahre, aufrichtige Liebe Gottes, die nicht von Umständen abhängig ist, sondern in jeder Lage, zu jeder Zeit jeden von Herzen lieben kann. Auch diejenigen, die das
eventuell nicht vermögen. Das ist ein Geschenk Gottes. Weiter heißt es, wer nicht liebt, verbleibt im Tode. Das ist eine sehr starke Speise und eine harte Rede. Wer nicht liebt, verbleibt im Tode. Er kann mit dem Munde sagen, ich lebe. Er lebt nicht. Ja, er lebt hier physisch. Das mag stimmen. Und das sieht man auch manchmal. Aber geistlich bleibt ein Mensch im Tode, wenn er nicht von Herzen jeden Bruder lieben kann. Und da haben wir ein Beispiel in der Predigt, wo Bruder Brenham sagt, wenn ihr mit jemandem so unstimmig seid, so weit entfernt wie der Aufgang vom Niedergang der Sonne, und ihr liebt den Betreffenden anschließend nicht genauso wie vorher, dann stimmt mit eurem Erlebnis mit Gott etwas nicht. Die Liebe Gottes hört doch nirgendwo auf. In meiner Bibel steht, in 1. Korinther 13, die Liebe höret nimmer auf. Ja, soll sie nun plötzlich überall aufgehört haben. Da hat sie aufgehört und da hat sie aufgehört und da hat sie, überall hat sie aufgehört. Ja, was stimmt denn nun? Stimmt Gottes Wort? Oder stimmt, wo stimmt's nicht? Irgendwo ist doch etwas nicht im Lot. Die Liebe Gottes hört nimmer auf. Da sage mir niemand, ja, wenn du wüsstest, ist hier irgendeine Bedingung daran geknüpft? Hier steht schlicht und einfach geschrieben, wer nicht liebt, bleibt im Tode. Daran erkennen wir, dass wir vom Tode ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Ich darf das heute einmal so ganz frei aussprechen. Um jeden Bruder, der hier in diesem Raum je gesessen hat, kann ich meine Arme legen und von Herzen sagen, Gott segne dich. Aber von Herzen, aus der Tiefe, ohne auch nur das Geringste in mir gegen irgendjemanden zu haben. Ich glaube, die vollkommene Liebe ist gefragt in diesen letzten Tagen. Vollkommene Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Vollkommene Offenbarung der Geheimnisse der Schrift. Und jetzt vollkommene Verwirklichung dessen, was Gott verheißen hat. Aber das können wir selber lesen und wir kennen ja auch diese Schriftstellen. Hier heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So sind nun auch wir verpflichtet, das Leben für die Brüder hinzugeben. Das ist die Sache, das Leben für die Brüder hinzugeben. Dann in Vers 18, Kindlein, lasst uns nicht mit Worten und nicht mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und in Wahrheit. Auch das will Gott uns ins Herz hineinlegen und er will uns die Kraft schenken, dass wir es in die Tat umsetzen können. Jetzt zum Gebet. Von Vers 19. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles erkennt, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Dies ist aber sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, dem Gebot entsprechend, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in der Gemeinschaft mit ihm und er mit ihm. Und daran erkennen wir, dass er in der Gemeinschaft mit uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Besonders der Gedanke hier, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freudigkeit zu Gott. Und worum wir bitten, das will er geben. Und wir haben keine persönlichen Anliegen, sicher, die haben wir auch. Aber heute geht es darum, Gott innig zu bitten, dass er die vor uns liegenden Versammlungen segnen möchte. Und glaubt es mir, wenn schon ein Paulus geschrieben hat, wir sind unter euch in Furcht und Zittern aufgetreten, was sollen wir heute sagen? Und dennoch setzen wir unser Vertrauen auf den Herrn, der uns bis zum heutigen Tage noch nicht enttäuscht hat. Das müssen wir sagen. Er hat uns noch kein einziges Mal im Stich gelassen. Stimmt's oder nicht? Noch kein einziges Mal. Und dafür sind wir dankbar. Es heißt hier in Kapitel 4 von Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe stammt aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott erzeugt oder geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Welch ein wunderbares Wort. Möge es nicht nur hier in diesem Buch, das wir Heilige Schrift nennen, Gottes Wort, die Bibel, geschrieben stehen, sondern durch den Geist in unser Herz hineingebrannt. Gott ist Liebe. Und wenn Gott in deinem und in meinem Herzen wohnt, dann wohnt die Liebe in dir und in mir. Alles andere zählt nicht. Gott ist das, was die Heilige Schrift sagt. Er ist Liebe. Wir wissen, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist langmütig, aber Gott ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wir können uns der größten Erkenntnis Gottes rühmen. Und es ist eine Sache, die in unserem Kopf sein mag, als Theorie, als Erkenntnis, die wir dem Buchstaben nach aufgenommen haben. Aber Gott durch den Geist, durch Offenbarung zu erkennen und in seine Gegenwart zu treten und vor seinem Angesicht zu sein, sein Reden zu hören und darauf einzugehen und ihn in seinem Tun, in seinen Wegen, in seinem Wesen, in seiner Art, in allem zu erkennen, das ist etwas ganz anderes, als nur mit dem Munde zu sagen, ja, ich habe Gott erkannt, ich weiß, die Sache ist so und so. Und dann gehen wir dahin, aufgebläht wie ein Luftballon und auch genauso leicht. Und dann kann nur noch eins gesagt werden, gewogen, gewogen, zu leicht erfunden. Ein Mensch, der Gott erkennt, erkennt sein Tun, seine Wege, sein Wort, seinen Ratschluss. Alles, was von Gott kommt und wieder zu ihm führt. Weiter steht, darin ist die Liebe Gottes an uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. So sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, so bleibt Gott dauernd in uns. Und seine Liebe ist in uns zur Vollendung gekommen. Nicht nur auf Golgatha, nicht nur im Sohne Gottes, durch die Erlösung, sondern in allen Söhnen und Töchtern Gottes, die erlöst worden sind, die diese göttliche Liebe erfahren haben. Und wer diese Liebe selber erfahren hat, der wird sie allen anderen auch zugestehen. Der wird diese göttliche Liebe über alles stellen. Und ihr wisst ja, Glaube, Hoffnung, Liebe und die größte unter ihnen ist die Liebe. Der Glaube ist wichtig, notwendig. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Liebe unmöglich, in ihm zu bleiben. Alles gehört zusammen. Und wir glauben, dass Gott das Gesamtpaket, wenn ich es mal so formulieren darf, auf den Tisch gelegt. Es ist ausgepackt worden. Nichts ist mehr verhüllt. Alles, was uns von Gott bereitet wurde, ist für uns da. Wir brauchen nur noch hinzuzutreten und es in Empfang zu nehmen. Es heißt hier noch weiter, und damit komme ich dann zum Schluss von Vers 13. Dass wir aber in ihm bleiben und er in uns, erkennen wir daran, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen es, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem wohnt Gott dauernd und er wohnt dauernd in Gott. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Man könnte noch weiterlesen von der Liebe, die bei uns zur Vollendung gekommen ist. Vielleicht der Vers ist doch noch wichtig. Man kann ihn kaum auslassen. Darin ist die Liebe bei uns zur Vollendung gekommen, dass wir eine freudige Zuversicht am Tage des Gerichts haben. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, weil die Furcht es mit Strafe zu tun hat. Wer also Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Über jeden Satz, über jeden Gedanken könnte man viel sagen. Furcht hat mit Strafe zu tun. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb ist die Furcht nicht mehr auf uns, ist fehl am Platze bei uns. Furcht, so haben wir gelesen, hat mit Strafe zu tun. Warum sollten wir Furcht haben und vielleicht geplagt und gequält werden, wenn die Strafe auf ihn schon gelegt worden ist? Praktisch das Ergebnis unserer Schuld, nämlich die Bestrafung, ist ja auf ihn gelegt. Alle Sünde, alle Schuld. Und das Ergebnis, die Folge der Sünde und der Schuld, die Strafe, ist ja auch auf ihn gelegt worden. Nicht nur Sünde und Schuld, sondern die Strafe, die Sünde und Schuld nach sich gezogen hat, bis hin zum Tod. Denn so steht's geschrieben, der Sünde Sold ist der Tod. Das ist die Bezahlung, der Tod. Und der Herr hat alles auf sich genommen. Wo hat dann ein Zweifel, wo hat Furcht, wo hat Angst überhaupt noch Platz? Furcht hat mit Strafe zu tun. Das Wort aber sagt uns, die Strafe lag auf ihm. Was war mit unserem Herrn in Gethsemane? Wie hat er da gerungen und gesagt, Vater, wenn du willst, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Unser aller Schuld war auf ihn gelegt. Ja, auch die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wer also noch Furcht empfindet, der ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt, weil Furcht mit Strafe zu tun hat. Und wer noch Furcht empfindet, ist in der Liebe noch nicht zur Vollendung gelangt. Ihr Lieben, wollen wir es ruhig zugeben und eingestehen, dass wir manchmal noch überrascht worden sind. Uns hat sich einiges bemächtigen wollen, oder uns, Herr, aber durch die Gnade Gottes wollen wir im Glauben unseren Stand einnehmen. Wir wollen Gottes Wort als wahr mit unserem Herzen glauben und mit unserem Munde bekennen. Und der Herr wird sich dann zu dem bekennen, was er in seinem Worte gesagt hat. Ich möchte dieses Wort uns allen doch heute etwas bedeuten. Möchte es heute zu uns gesprochen haben. Dieselbe Liebe Gottes, die in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, als Erlöser offenbar wurde, wird in allen Söhnen und Töchtern Gottes, die er erlöst hat, offenbar. Und deshalb steht geschrieben, so wie er war, so sind auch wir in dieser Welt. Möge Gott uns segnen und mit uns sein. Amen.